Napoleon, so schrieb einst Heinrich Heine, sei nicht von dem Holz, aus dem man die Könige macht. Er sei von dem Marmor, aus dem man Götter macht. Adam Zamoyski würde dieser Glorifizierung wohl kaum widersprechen. Der in New York geborene polnische Aristokrat gilt als der Bewunderer Napoleons unter den zeitgenössischen Historikern. Zuletzt schrieb er über den Russlandfeldzug von 1812 und den Wiener Kongress. Nun legt er endlich eine monumentale Biografie seines Helden vor. Mit seiner ersten umfassenden Napoleon-Monographie gelingt Zamoyski in etwa das, was die Serie The Crown für Netflix ist. Populärwissenschaftlich leichte Kost, aber seriös zubereitet. Neue Forschungsergebnisse sucht man hier vergebens, aber das ist kein Manko. Wohl keine weltgeschichtliche Person der Neuzeit ist derart ausgeforscht wie Napoleon. Die neuesten Erkenntnisse über die Epoche stammen von Wolfram Siemann, den natürlich auch Zamoyski rezipiert. Zamoyski sucht daher den Mann hinter dem Mythos, wie es im englischen Originaltitel heißt, der sonderbarerweise nicht übersetzt wird. Auch sonst gibt die Übersetzung hier und da Anlass zu Ärger. So wird das englische Wort für Marinegeschwader konsequent mit Schwadron übersetzt, was im Deutschen eine Kavallerieeinheit bezeichnet. Doch Zamoyskis feine Beobachtung biografischer und epochaler Dispositionen, die Napoleon unserer Zeit erstaunlich nahe kommen lassen, entschädigt hierfür reichlich. Über Korsika, die Heimat der Bonapartes, über deren kolportierte griechische Abstammung er leider kein Wort verliert, heißt es etwa: Es war eine vorfeudale Gesellschaft. Die meisten besaßen mindestens ein kleines Stück Land. Und wenn sich auch einige wenige Familien dem Adel zuordneten, waren die Besitzunterschiede gering. Selbst die ärmsten Familien sahen mit einem gewissen Stolz auf ihre persönliche Würde und auf den Wert ihres Hauses. Es handelte sich um eine zutiefst heidnische Gesellschaft, bei der ein dünner, aber beharrlicher christlicher Firnis ein Gemisch aus uralten Mythen und Atavismen überdeckte. Ein tiefer Schicksalsglaube herrschte stärker vor als die christliche Vorstellung einer Erlösung. Auch den Epochenbruch der Französischen Revolution bringt Zamoyski brillant auf den Punkt. Während des 18. Jahrhunderts hatte das christliche Verständnis vom Leben als einer Vorbereitung auf das Jenseits allmählich einem anderen Platz gemacht, das sich mit den Möglichkeiten beschäftigte, Erfüllung bereits im Diesseits zu erlangen. Die Französische Revolution entstand weitgehend aus dem Wunsch, die Welt in diesem Sinne umzugestalten. Die Abkehr vom Christentum hatte eine Rückkehr zur Welt des alten Griechenlands und Roms als Alternative nahegelegt. Und über Bonapartes orientalischen Feldzug von 1798, in der Literatur zu Unrecht oft als peinlicher Holzweg abgetan, heißt es: Bonaparte lebte seinen Traum. Von frühester Kindheit an hatte er sich leidenschaftlich für den Fortschritt interessiert. »Ich war nie wieder so frei wie in Ägypten«, sagte er später. Es ging ihm nicht darum, westliche Normen willkürlich einzuführen. Ihm schwebte eine Verschmelzung vor. Er hielt Muhammad für eine Art weisen Tyrann. Er träumte davon, einen neuen Koran zu schreiben. Vor allem Napoleons mediterrane, möglicherweise levantinische Herkunft, seine biografische Distanz zur weltlosen Winterstarre der nordischen Ständegesellschaft machten ihn lebensbejahend, abenteuerlustig und fantasievoll. Ja, machten ihn in gewisser Weise zum Avantgardisten des Zeitalters des Cyborgs, in dem wir heute stehen. Nein, Napoleon war kein Gott. Ja, er war eine Art Astronaut, ein bisschen von einem anderen Stern, wie die Insel, von der er stammte, und auch wie jene, das gottverlassene St. Helena, auf der er starb. Die Verbindung zwischen Antike und Moderne schien in seiner Person nie abgerissen zu sein. Napoleon, ein Übermensch im guten, im futuristischen und auch im humanitären Sinne, wie ihn ein Ridley Scott filmisch beschreiben würde. Mit dieser Deutung sollte der heutige Leser, sofern nicht Ideologien seine Sicht verstellen, gut leben können. Adam Zamoyski, Napoleon, ein Leben. Aus dem Englischen von Ruth Kehn und Erhard Stölting. Beck, 864 Seiten, 29,95 €.